Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Erika Plua hat als Sängerin, Schauspielerin und Autorin die Zeitgeschichte Österreichs begleitet, wie wenige andere. Sie war Burgschauspielerin, hat Platten und Filme gemacht und viele Bücher geschrieben. Die Aufbruchsstimmung der 1970er Jahre hat Erika Plua als engagierte linke Frau mitgemacht. Vor allem die Nelkenrevolution in Portugal gegen die damals altersschwache Diktatur 1975 hat sie politisiert, erzählt sie dem Historiker Wolfgang Madertaner in einem faszinierenden Tour d'Horizon durch ihr persönliches, berufliches und öffentliches Leben. Den Zweiten Weltkrieg hat sie als kleines Kind bewusst erlebt, der Vater war Nazi. In der Schule in Wien-Floridsdorf hat mit Erika Plua eine Lehrerin nach 1945 auch über die Verbrechen der Nazizeit gesprochen. Eine Seltenheit in den Anfängen der Zweiten Republik.
Ich bin also wirklich eine Art Zeitzeugin und merke halt jetzt im Alter, dass um mich herum kaum jemand mit mir Kontakt hat, mit dem ich diese Erinnerungen auch wirklich teilen kann. Ich bin 1939 geboren, also noch im Faschismus, noch gut im Nazifaschismus, deswegen heiße ich ja auch Erika. Und bald nach meiner Geburt ist der Zweite Weltkrieg ausgebrochen. Und wirklich schon bei vollem Bewusstsein habe ich ihn dann auch erlebt, als Wien bombardiert wurde. Das ist also wirklich ein so traumatisches Erleben gewesen, dass ich es bis heute weiß. Denn wenn man so alt wird wie ich, muss man vieles im Leben auch hinter sich lassen und vergessen. Aber das ist in mich eingebrannt. Und dann habe ich aber natürlich auch, durfte ich, weil wir überlebt haben, die Nachkriegszeit erleben. Also erstmal dieses zerbombte, kaputte, graue Wien, das ich liebte, weil keine Bomben mehr gefallen sind. Und ich ging in die Schule, die ich liebte, weil ich plötzlich gemerkt habe, man kann schreiben lernen, man kann lesen, man kann Geschichten erfinden. Dadurch bin ich dann auch eigentlich beruflich ständig ins Erfinden gegangen, das Theater, das Schreiben, es ist alles Erfindung. Ja, und dann habe ich wirklich das Erstarken unseres Landes so miterlebt, wie das plötzlich denn doch eine gut funktionierende Sozialdemokratie wurde, bei aller Kritik, die man immer haben kann. Aber für mich war es so der Eindruck, es wird besser. Es wird immer besser, immer gescheiter, immer menschenwürdiger. Dann war natürlich die Kreisky-Zeit, die ich so sehr ziemlich intensiv, zwar am Rande, aber doch als Bürgerin dieses Landes sehr gut miterlebt habe. Und wenn ich jetzt weitergehe geschichtlich, dann bin ich im Jetzt und das betrübt mich sehr. Aber da können wir später darüber sprechen.
Können wir noch dazu kommen? Ja. Was mich auch so sehr beeindruckt hat, war, dass Sie quasi überlebt haben, diesen letzten kompletten Wahnsinn in Pfaffstätten oder in Pfaffstedt vielmehr, ja, in Oberösterreich. Ich habe noch schauen müssen, Pfaffstedt, wo das ist.
In der Nähe von Braunau.
Hat das irgendeinen Grund oder war das einfach nur raus aus der bombardierten Stadt?
Das war dann üblich. Es gab diese Evakuierungen von vor allem Müttern mit Kindern. Also rückblickend bewundere ich meine Mutter, die mit drei Kindern, einem Säugling, mit mir so und meiner älteren Schwester so. Da wurden wir also so hingekarrt irgendwie aufs Land. Aber das Land war natürlich für mich dann ein Segen nach diesen Bombenerlebnissen in Wien. Seither habe ich auch eine tiefe Verbundenheit fürs Ländliche gewonnen. Und ich bin dann gestanden in einer Wiesen und habe einfach Sauerampfer gegessen und keine Bomben fielen. Und also, da begann ich eigentlich zu leben, möchte ich sagen. Und das war üblich. Also Frauen mit Kindern wurden aufs Land verschickt. Mhm. Es war dann ganz mühevoll, wieder nach Wien zurückzukommen. Mein Vater war Nazi, ich spreche über das immer ganz offen. Mein Vater war ein gütiger, liebevoller Mann, der mit 95 Jahren in meinem Haus verstorben ist. Und gerade, dass so ein lieber, liebenswürdiger Mensch eben auch Nazi werden konnte, das hat mir sehr früh gezeigt, wozu man Menschen einfach bringen kann. Also er war kein Verbrecher, aber er war ein Nazi. Und also wir hatten dann keine Wohnung und sind mit so einem Art Viehwaggon zurückgefahren, mühselig nach Wien, haben in Kabinetteln bei einer Tante gewohnt und haben dann eine eigene Wohnung gehabt. Dann kam ich nach Floridsdorf, was meinem Leben auch sehr gut getan hat. Das war so damals wirklich ein richtiger Arbeiterbezirk. Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Das war für mich das Lied, weil meine Mutter war ein bisschen entsetzt. Hat gesagt, wo hast du denn das Kommunistenlied her und so.
Brüder zum Lichte.
Zum Licht empor, aus dem Dunkel der Vergangenheit, die Zukunft. Ja. Gut. Und hatte ich auch, und das haben Sie vielleicht auch in meinem Buch entnommen, ich hatte ein unglaubliches Glück im Gymnasium in Floridsdorf. Ich hatte eine Geschichtslehrerin, deren Namen sei gesegnet, den habe ich mir auch gemerkt, obwohl ich mir Namen so schlecht merke. Das war die Frau Dr. Eleonore Zimmermann, die hat uns damals, das müssen Sie sich vorstellen, wirklich den ganzen Holocaust, den Nationalsozialismus, alles erklärt, bis hin zu Schmalfilmen im Zeichensaal. Wo wirklich, also andere Schülerinnen sind aufs Klo, mussten erbrechen und so. Dann haben sich aber natürlich Mütter und Väter dagegen verwehrt, was da ihren Kindern so knapp nach der ganzen Zeit berichtet wird. Und dann hatte ich auch noch das wunderbare Glück, dass meine Direktorin eine Frau Dr. Stella Klein-Löw war. Und sie war eine jüdische Sozialdemokratin. Die war sogar Abgeordnete, glaube ich. Und die hat natürlich die Geschichtsprofessorin weiterhin ihr das weiterhin genehmigt, diesen Unterricht so zu gestalten. Und die zwei Frauen, das betone ich immer wieder, den zwei Frauen bin ich sehr dankbar, die haben mich schon in frühester Jugend eigentlich zur Antifaschistin gemacht. Meinen Eltern habe ich die Hölle gemacht zu Hause. Die haben geschwiegen, konnten auch nicht viel dagegen sagen. Und das war ein sehr guter Einstand so in meine politischen Empfindungen, schon sehr früh.
Vielleicht ein kurzes Wort zum Vater.
Ja.
Er war, wie Sie schreiben, im Generalgouvernement.
Er war ein Adjutant oder sowas Ähnliches beim Wächter, beim Gouverneur Wächter.
Jetzt nicht ganz einfach. Hat er jemals darüber gesprochen? Hat er in irgendeiner Form...
Er war dann von mir gezwungen, darüber zu sprechen, weil ich eben mit meiner ganzen Empörung auf ihn losgeknallt bin. Aber ich muss sagen, zu seinem großen Glück, da beginnt sogar mein Buch, über das Sie gesprochen haben, diese ersten Erinnerungen mit den Brombeerbüschen und diesem Garten da in Lemberg in Polen. Und das war neben dem Haus, unser Haus war ein Haus neben dem Gouverneurshaus. Und da ist mein Vater hin, quasi in ein Büro, aber irgendwann einmal scheint ihm doch wirklich einschneidend bewusst geworden zu sein, dass das alles ganz schrecklich ist. Und er hat sich als Soldat gemeldet, und zwar nicht SS, sondern als einfacher Soldat ist er an die Front gegangen, einfach eingerückt. Da wollte er einfach nichts mehr detailliert damit zu tun haben. Und das war dann der Zeitpunkt, wo wir nach Wien zurück, wir, meine Mutter mit uns, und wo ich dann mitten in die Bombardierung Wiens geraten bin. Und er war halt dann an der Front und hat in einer englischen Gefangenschaft überlebt. Aber durch dieses sich selbst von der ganzen Sache lösen und und in den Krieg zu gehen, war er dann sehr rasch entnazifiziert. Mhm. Das musste schon, musste schon werden. Ja.
Mhm. Sie erwähnen als großen Glücksfall die Stella Klein-Löw als Direktorin.
Lateinprofessorin war sie. Sie hat mit uns gesprochen, lateinisch, so als würde sie mit uns Englisch reden.
Ja.
Toll.
Ja. Ja. Eine große, große, große Person.
Ja. Und ich habe sie auch danach, nach der Schule, sie war ja, glaube ich, in England emigriert oder so. Und sie und ihr Mann waren ein sehr schönes, zärtliches. Also ich habe da manchmal, war ich da noch 2-3 Mal zum Tee. Und sie war mit meiner Berufswahl sehr einverstanden.
Ja. Apropos Berufswahl, es ist auch nicht ganz, selbstverständlich, mit 20 Ensemblemitglied des Burgtheaters zu sein. Nach dem Seminar, das Sie auch sehr schön beschreiben, war das in irgendeiner Form eine intendierte Karriere? Haben Sie darauf hingearbeitet? Oder?
Darf ich etwas ganz aufrichtig sagen? Und ich betone das immer und ich glaube, ich sage es, es hat wirklich ein Wahrheitsgehalt. Ich habe für mich den Begriff Karriere nie benutzt. Sondern mir ging es um das zu tun. Das Tun, ich nenne es für mich das Tun. Und das wollte ich immer gut machen. Und ich habe auch in Zeiten gelebt, die, glaube ich, nicht mehr möglich wären. Jetzt geht es von Casting zu Casting und Schauspieler müssen sich unglaublich, ich möchte fast sagen, anpreisen. Bei mir ist das einfach so folgerichtig geschehen. Also ich habe die Aufnahmeprüfung ins Reinhardt-Seminar nach der Matura bestanden. Da hat aber schon, wie sie mir später sagte, die Susi Nicoletti in der Jury sitzend, hat sich schon notiert, so irgendwie, die hat ja, ich hab ihr gefallen, sagen wir so. Und dann war ich eben am Seminar und wir waren damals, das war so ein Jahrgang, da war die Senta Berger und Marisa Mell, die leider sehr jung verstorben ist, eine gute Freundin war, und der Klaus Wildbold. Und also wir waren wirklich so ein ziemlich strahlender Jahrgang, sagt man nachträglich. Aber ich habe einfach da, wir waren alle arm und da hat es so große alte Wohnungen gegeben, wo die vom Ausland kamen, so gewohnt haben. Und dann haben wir, damals gab es noch den Doppelliter, der dann völlig ausgestorben ist. Also wir sind
der Doppler.
Der Doppler, weiß oder rot. Also dort bin ich so ein bisschen ins junge Leben, weil ich hatte überhaupt nicht in meiner Jugend, so im Gymnasium, das, wie heute junge Menschen leben, das war bei mir undenkbar. Es gab keine Partys und keine Disco und ins Kino bin ich schnell gern gegangen. Und dann war es aber so, dass die gute Susi Nicoletti eben auch das Musical plötzlich für Schauspieler entdeckt hat und hat mich sogar mit tiefem Bass in Kiss Me Kate, sang ich die Kate. Ich wollte überhaupt nicht. Sie hat gesagt, sing du auch vor. Ich so versing, ja. Und dann habe ich ja, glaube ich, ein schauerliches Lied, in so ein Bergarbeiterlied, mit tiefster Stimme. Ich weiß noch, sie hat so geschmunzelt und hat aber dann gesagt, ich soll das, das wurde für mich transponiert und so. Jedenfalls wurde um diese Zeit, als wir das aufführten, der Ernst Häusermann, ihr Mann, Burgtheaterdirektor. Und wie weit sie ihm einen Schubs gegeben hat oder es ihn geschubst hat, wie er mich als tief singende, brummende Kate gesehen hat. Jedenfalls wurde ich dann als Elevin, ich und der Achim Benning, wir zwei wurden als Eleven ans Burgtheater engagiert.
Achim Benning, denke ich, ist eine große Zeit fürs Burgtheater, aber auch für die Erika Blucher.
Naja, er war ein Studienkollege und war dann mit mir eben am Theater und wir haben so uns ein bisschen emporgearbeitet, dass er später mal auch mein Direktor werden würde, war natürlich anfangs, wusste ich nicht. Aber eigentlich meine schönste, beste, für mich auch erfüllendste Zeit als Schauspielerin war die in seiner Direktion. Ja.
Auch die großen, wirklich großen Rollen.
Naja, ich war so eine Russenspezialistin, ja. Aus der Klassik, da habe ich nur einmal die Maria Stuart und so. Ich war nicht so, glaube ich, besonders gut für Klassik, aber so.
Ich persönlich erinnere mich an eine Hedda Gabler.
Ja, ja,
Das war
auch eine gute Aufführung, glaube ich.
Ja, das war ein herausragendes Erlebnis, auch für einen damals noch, glaube ich, Studenten
oder so. Ja, der Palitsch hat der Peter Palitsch auch schon lange tot. Ja, das war auch eine schöne Arbeit. Und dann war natürlich auch die Arbeit mit Peter Wood und Peter Hall. Mhm. Also da muss ich schon sagen, da war auch der Klingenberg als Direktor sehr rührig, weil das später alles so nicht mehr erwähnt wurde. Nicht später dann, also in der Peimann-Zeit und so, dann sah es so aus, als wäre davor das Burgtheater ein reines Museum gewesen. Mhm. Und das war, das ich bin nicht. Zeuge, ja. nicht ja. der Fall. Ja. Ja. Also ich habe Stoppard gespielt mit Peter Hall als Regisseur, Peter Wood habe ich auch als Regisseur, also ich habe wirklich, ich möchte fast sagen, international gearbeitet.
Oder nicht einfach auch auf Englisch. Erstmals Harold Pinter in Wien und so.
Ja. Und Pinter, natürlich, Pinter, das war eine besonders gute Aufführung, also für mich wichtige Aufführung, wo ich auch so für mich selber erlernt habe, was für eine, wie das zusammenhängt, was Tschechow wollte und was Pinter wollte. Und vor allem diese jetzt völlig ausgestorbene, glaube ich, ich erlebe das am Theater zurzeit nicht, dass man nämlich nicht das betont, was man spricht, sondern dass hinter dem Gesprochenen ein anderer Sinn steckt. Es ist jetzt, aber ich habe da wirklich so viel erlernt und erfahren, was die für mich wesentliche Schauspielerei betrifft. Und damals habe ich dann auch wirklich diesen Beruf eine Zeit lang sehr geliebt und sage auch nachträglich, dass ich da so eine Hochzeit hatte, nicht? Und also mit Ibsen und Pinter und Stoppard und den Russen, wo es immer um das Psychologische ging, um den Inhalt und nicht um eine äußerliche Spektakelkunst.
Ja. Ich darf auf das auch noch einmal zurückkommen,
bitte. Wir dürfen.
Es ist nur, wenn wir jetzt ja natürlich mit lange zurückliegenden Erinnerungen begonnen haben, logischerweise eigentlich, ist mir gerade noch eingefallen, es gibt eine wunderbare Dokumentationsreihe im ORF, es gibt nicht viele davon, aber die ist es. Und das heißt Mein Bezirk, Floridsdorf, meine Josefstadt etc. etc. Und das habe ich damals mit großem Interesse verfolgt, weil ich mir gedacht habe, wer kann bei Mein Floridsdorf kommen?
Ja? Ich?
Sie, ein langjähriger, sehr berühmter Finanzminister ist aufgetreten. Ja. Ein Fußballtrainer, soweit ich ihn in Erinnerung habe. Ich eine besondere
Und die Ederer, glaube ich, war.
Die Ederer, ja. Und ein Winzer, der Wieninger, wenn mich nicht alles
täuscht. Und irgendein Weinbauer.
Weinbauer, genau. Und das war faszinierend, es war unglaublich spannend.
Ein schönes Gespräch. Ich kann mich erinnern, dass wir da wirklich so frei und offen ins Plaudern gekommen sind. Und für mich war wirklich auch die Floridsdorfer Zeit sehr prägend. Und ich konnte diesen Bezirk damals in jungen Jahren gut leiden, obwohl das so die Brünerstraße war trostlos, da waren nur so ein paar so verhungerte Akazienbäume und jetzt ist das alles. Und ich konnte in die Volksschule, bin ich noch über Felder gegangen, nach Jedlersdorf. Also es war ländlich, als ich hingezogen bin und war eben auch wirklich auch so, was es ja heutzutage eben auch nicht mehr gibt, ein wirklicher Arbeiterbezirk. Mhm. Der Vater meiner besten Freundin in unserem Gemeindebau, von der Hildebrug Müller, der war Eisenbahner. Und dort habe ich eben dieses tolle Lied gehört bei so einer Eisenbahnerversammlung.
Ich erwähne es auch deswegen, weil es sozusagen doch ein bisschen auch gegen das Klischee rennt. Ja? Man verbindet keine 20-jährige Burgtheater-Schauspielerin unbedingt mit Floridsdorf.
Nein, ich bin aus den Niederungen hochgestiegen, würde ich sagen. Obwohl meine Eltern waren gebildete Menschen und musische Menschen, aber arm waren wir. Also ein paar Schuhe kaufen war ein großes Erlebnis. Ja. Und deswegen war ich auch damals, als man mir nach vielen Jahren mal so ein bisschen politische Ämter leise angeboten hat, da habe ich habe natürlich immer Nein gesagt. Also wenn das nicht mein Job wäre. Aber dann habe ich mir gedacht, na schau, kommst du aus Floridsdorf und jetzt fragst du dich, ob du vielleicht kandidieren willst als Bundespräsidentin.
Wollten Sie?
Nein. Wie gesagt, ich habe nur die Anfrage,
ja?
Das kam ja gar nicht zu einer richtigen Anfrage, weil wie das so quasi nur irgendwie auf mich zukam, habe ich dann schnell, nur meine Tochter, die damals noch lebte, die hat mich sofort eingekleidet. Die hat gesagt, was ich für eine Frisur haben soll und welche Kostüme ich dann. Und die wäre sehr begeistert gewesen.
Okay.
Nein, nein. Nein, aber es hat mich nur selber erstaunt. So quasi, dann plötzlich schaut man sich seinen eigenen Lebensweg so ein bisschen an. Ja.
Eigener Lebensweg?
Ja.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Das Theater, soweit ich das jetzt in irgendeiner Form versuche nachzuvollziehen aus der Literatur und aus dem, was Sie geschrieben haben, das Theater ist schon so ganz, ganz dominant als Möglichkeit der Menschengestaltung und auch des sich selbst Gestaltens, Einbringens, Überlegens. Dazu gehören natürlich auch der persönliche Lebensweg. Sie werden das immer gefragt. Ich frage es jetzt auch, weil wir
soll sein.
Soll sein, ja. Der erste Ehemann.
Naja, der Udo Proksch war eine große Liebe und war vor allem der Vater meines Kindes, des einzigen Kindes, das ich hatte. Und war eigentlich, als ich ihn kennenlernte, gerade Absolvent der Akademie. Und eine ehemalige mit mir im Gymnasium gewesene Mitschülerin, die auch an der Akademie war, gesagt, da gibt's einen, der ist so besonders. Er war wirklich irgendwie ein hochbegabter, studierender Jungkünstler. Leider hat er diesen künstlerischen Weg verlassen und hat sich mehr und mehr ins Politische begeben und ein bisschen dieses getrieben von dem Gefühl, er müsse die Welt verändern. Wie ich irgendwann einmal ihn gefragt habe, dann so, wir waren ja nicht sehr lange wirklich ehelich beisammen, aber doch, ich war eigentlich späterhin eher eine alleinerziehende Mutter, weil er war viel unterwegs und wenig daheim. Mhm. Aber wie gesagt, was soll ich sagen, was du für einen Beruf hast, hat er gesagt, Veränderer.
Also Veränderer.
Also gut, ich habe zwar nicht gesagt, mein Mann ist Veränderer, aber wir haben uns ja dann, es war eine schwierige Ehe, das muss ich wirklich sagen, weil er natürlich auch Alkoholiker war eine Zeit lang, ein ganz, ganz, ganz der Suchtverfallener und ich dann begonnen habe, auswärts zu drehen und dann irgendwie die Kraft gefunden habe, mich auch scheiden zu lassen und ab da habe ich dann mit meiner Tochter alleine gelebt. Und habe aber immer zu ihm eine Beziehung gehabt und habe ihn auch immer gewarnt. Ich muss gestehen, dass ich ihm öfter mal gesagt habe, du, mit der Macht kann man nicht spielen und Klamauk machen. Die Macht ist etwas sehr Gefährliches. Und da hat er sich dann in irgendetwas hineinbegeben. Und das reflektiere ich öffentlich nie, weil ich es auch gar nicht weiß. Ich habe mich dann ab einem gewissen Moment... Ich habe ihn besucht im Gefängnis in der Kalau, ganz offen. Und viele haben ihn nicht mehr besucht. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wo auch eine kleine Leiche im Keller liegt, hat man ihn lieber nicht besucht. Mhm. Niki Lauda hat ihn besucht. Gewisse Leute haben die nichts zu verlieren hatten, haben ihn dann doch noch besucht, wenn sie vorher mit ihm eigentlich in gutem Verhältnis waren. Er hat sich sein Leben ruiniert, ja. Und hat es sehr tragisch geendet und vor allem... Nach dem Tod unserer gemeinsamen Tochter, bis dahin war sie dann so in der Freiheit seine Hoffnung, seine Verbindung. Und ihr Tod, ich sag's immer so, weil es war ja auch so, hat ihm wirklich das Herz gebrochen, denn am Herzen ist er auch verstorben, sehr bald nach ihrem Tod. Aber Ich habe zu diesen Männern, nachdem er mich immer befragt, sie werden mich dann zum nächsten befragen. Zu beiden habe ich persönlich eine gute Beziehung. Und ich hatte nach dem Tod unseres Kindes mit diesem so verfemten Udo dort in der Kalau wirklich sehr, sehr tiefe und gute und fast in unsere Vergangenheit zurück, liebevoll zurückgehende Gespräche. Also, aber wie das nun mit Lukona hinher, kreuz quer. Für mich war er irgendwie die Spitze eines Eisbergs. Darunter wurde auch sehr viel gestorben und who knows.
Ja. Ja. Also.
Also kommen wir zum Zweiten. Der gute Heller hat wirklich sein schmales Erbe, aber das hat er eh schon erzählt, er oft, ich auch. Ich habe da einen Film gedreht unter Georg Lotzky, Moos auf den Steinen. War eigentlich ein ganz hübscher, ein bisschen so ein französisch anmutend. Das hat sich dann eigentlich in der Landschaft, in der Filmlandschaft Österreichs nicht fortgesetzt. So ein bisschen Nouvelle Vague-artig war der Film. Und da hat der Heller sein wirklich schmales Erbe als Zuckerlsohn hat er da hineingesteckt in diesen Film und natürlich verloren das Geld. Ich sage dann immer, aber mich gewonnen. So, ja. Und er war damals wirklich nicht so fesch wie jetzt. Jetzt, wo er alt ist, ist er sehr fesch. Damals hat er wirklich nicht schön aus. Er war zaundür und so. Aber er hat mich in den Gesprächen für sich gewonnen. Das konnte er. Und hat vieles bei mir natürlich auch beeinflusst oder angeregt. Oder auch, wie beim Udo, in mir etwas Gegenteiliges hervorgerufen. Beide dieser Männer, nach denen ich immer gefragt werde, hatten oder haben in verschiedener Form aber doch etwas mit Macht zu tun. Mhm. Und mich hat diese Nähe von diesen Menschen, die damit so umgehen, hat mich selber zu der Überzeugung gebracht, dass ich nicht Macht suche. Nein. Ja. Ich will kein Weltstar werden und ich brauche kein Stadion für das, was ich tue. Ich brauche nicht das ganze Feuilleton mir zu Füßen. Ich brauche auch nicht einmal gute Kritiken. Ich möchte das, was ich tue, tun dürfen, weil ich es gerne tue und dann möglichst gut tun. Also ich habe mich da sehr auf mich zurückgezogen, auch in der Konfrontation in meinen Ehen, das muss ich sagen.
Zwei Dinge sind mir jetzt so spontan dazu eingefallen. Das eine hat mit Heller zu tun, dass der Heller ja ein Debütalbum gemacht hat, das eine wirkliche Sensation war damals, weil jeder hat erwartet, er wird irgendwie den Van Morrison oder den Bob Dylan nachmachen, die er halt unglaublich verehrt hat, aber er ist mit ganz was Eigenständigen gekommen. Ich kann mich nur erinnern an Ein Zigeuner möchte sein.
Das dürfte man heutzutage
blöderweise so nicht mehr sagen. Nicht mehr singen. Ja.
Aber auch die wahren Abenteuer sind im Kopf.
Und genau, so.
Ja, tolle Lieder.
Da waren sehr, sehr tolle Sachen dabei. Hat sie das zur Musik geführt? Oder?
Ja. Ich habe mal manchmal im Theater ein paar Töne von mir gegeben. Aber er hat gesagt, sing meine Lieder. Und dann haben wir eine Schallplatte aufgenommen, die er produziert hat und die hieß schlicht und einfach Erika Pluha singt. Mhm. Und ich habe mir damals gedacht, na gut, tue ich das halt auch, dann kann ich später meinen Enkeln sagen, ich habe auch mal was gesungen. Und das hat sich aber dann weiterentwickelt. Also auf diese Sprünge hat wirklich er mir geholfen, ja. Er hat mich einfach, und am Anfang hat er so ein bisschen immer formuliert, ich würde sprechend singen und so. Aber ich habe dann begonnen, mit guten Musikern zu arbeiten und dann auch langsam begonnen, meine Lieder zu schreiben. Das war auch ein großer, in meiner Frauengeneration ein großer Entschluss. Das Schreiben war ein großer Entschluss. Mein erstes Buch erschien ja eigentlich in einer Taschenbuchreihe, Neue Frau, die dann nicht mehr nötig war. Und jetzt können Frauen Bestseller und Hardcovers schreiben. Das hat sich wirklich gut entwickelt. Und auch musikalisch war das nicht mehr nötig, dass man irgendwie so brav gesteuert wird. Ich habe dann irgendwann einmal eben auch begonnen, meine Lieder selber zu schreiben. Und
das heißt, diese unglaubliche Affinität zur Sprache und Sprache und Gesang und all das liegt ja eng zusammen.
Ja,
das Burgtheater war ja immer, glaube ich, ein Hort des Sprechtheaters.
Ich mag oft gar nicht so gern, wenn alle sagen, früher wurde so schön gesprochen, denn als ich ans Burgtheater kam, haben sie unheimlich noch gerührt. Ja? Okay. Da war noch dieser Pathos. Und das meine ich nicht. Aber in den Jahren, meinen Burgtheaterjahren, gab es etwas sehr Wesentliches. Das war das Senden der Sprache. Da hat man noch keine Headsets gebraucht, die mich jedes Mal, wenn ich sie jetzt sehe, zutiefst ärgern, weil man natürlich ganz natürlich sprechen kann, aber man kann es trotzdem, wie es so schön heißt, so senden, dass die das auch oben auf der Galerie hören. Und ich bin natürlich auch so gerne zum Theater gegangen, weil ich war eine Leserin und ich war eine Wortbegeisterte seit der ersten Schulklasse, weil Theater mit dem Wort zu tun hat. Und ich habe aber immer schon auch nebenbei selber geschrieben. Und bis heute, auch wenn es jetzt gar nicht um Literatur und um das Buch geht, plädiere ich sehr, auch wenn ich mit Menschen rede in meinen Lesungen und so, für das Niederschreiben. Und ich bin sehr traurig, dass Kinder gar nicht mehr so richtig schreiben lernen, sondern oft nur mehr Druckbuchstaben und das geht nur mehr so. Denn wirklich der Vorgang, nach einem Schreibgerät zu greifen und nach einem Papier und dann sagen, aha, und dann, da geht etwas in deinem Kopf vor sich und dann schreibst du. Das ist einfach ein Vorgang, der mir persönlich sehr oft auch zum Überleben verholfen hat, das Niederschreiben dürfen.
Sie sagen das dem Historiker, der
sehr
das,
gerne,
der, das, das, ja, der das zu 100% bestätigen kann,
ja,
und muss.
Ja.
Wunderbar. Und sozusagen diese Sprachaffinität, hat sich natürlich auch ausgewirkt in einer doch in einer Änderung der Karriere. Oder Karriere, um das Wort nicht zu verwenden, in einer Änderung der Intentionen ihrer Praxis, ihres beruflichen Lebens.
Ja, naja, ich war ja 40 Jahre lang am Burgtheater und ich bin genau an meinem 60. Geburtstag mit einem Stück, das den schönen Titel Kinder der Sonne trug, hat mir sehr gut gefallen, als Kind der Sonne meine Theaterlaufbahn zu beenden. Das war eine sehr schöne, umjubelte Aufführung. Und nachher habe ich Blumen gekriegt, habe meine eigene Rede gehalten und habe aufgehört, in diesem offiziellen Sinn Schauspielerin zu sein.
Ist ganz bewusster Akt oder ist der auch
ganz
sozusagen erleichtert geworden?
Um die Zeit herum hat sich auch die Theaterlandschaft in einer Weise verändert, dass ich gemerkt habe, alles eins meiner in meinem Lieder heißt Leben, heißt Veränderung, sei neu und gehe weiter. Okay, aber da hat sich die Landschaft des Theaters so verändert, dass es nicht mehr meine war. Und ich habe dann schon noch ein bisschen in meinen eigenen filmischen Versuchen mitgespielt. Und in meinen Konzerten ist natürlich auch im Singen und im Gestalten meiner Lieder und überhaupt ist ja die Schauspielerei irgendwie, ist der Beruf so, der bewohnt mich. Wie die Atmung oder so. Also begleitet mich natürlich. Aber ich habe dann nie mehr Theater gespielt. Oh ja, ich habe noch einmal mit dem Werner Schneider habe ich ein Zwei-Personen-Stück noch mal gespielt. Aber das war die Dramatisierung eines eigenen Buches. Also da kam schon alles Eigene irgendwie zusammen. Irgendwann mal, ganz schlicht, wollte ich einfach nicht mehr nur Interpretin sein, sondern ich wollte meine eigenen Inhalte, wenn schon, mit dem Publikum, wenn schon, vor mir teilen. Und das tue ich bis heute noch immer wieder ein bisschen.
Gott sei Dank. Es hat ja begonnen mit einem eher spektakulären Verriss. Also, ich habe das nachgelesen, das kann man ja heute ohne
weiteres. Das kann man finden, ja. Ich habe es nie mehr nachgelesen.
Ja, ja. Trifft einem sowas?
Ja, das war damals wirklich enorm, weil also nach dieser Sache in Taschenbuch, schöne Frau aus Tagebüchern, nicht schöne Frau, sondern neue Frau. mein erstes wirkliches Hardcover-Buch, als gehörte eins zum anderen, war der Titel und der Untertitel war eine Geschichte. Und es war eine fiktive Geschichte, die sich aber im Theatermilieu abspielte. Und die Frau Sigrid Löffler fand das schrecklich und hat, man kann das ja jetzt ganz offen so sagen, eine Doppelseite im Profil dieses Buch zur Sau gemacht. Also wirklich schauerlich. Ich glaube, so mancher hätte vielleicht nachher nie wieder eine Zeile geschrieben. Aber in meiner Einstellung zu dem, was ich tue, habe ich einfach weitergetan und weitergeschrieben und habe mich, es war ein unheimlicher Hieb, den man da erhält. Man muss schon schauen, wie man hinterher noch, also wie man so mit sich selber und mit dem Leben da eigentlich umgeht. Aber verglichen mit anderen Schlägen, die das Leben parat hat, war das eigentlich.
Okay.
Also für mich war das zu überstehen und ich habe dann das Buch sehr, sehr kräftig verkauft. Dieser Artikel hat so viele Käufer erzeugt, dass es dann eigentlich wieder gut war.
Schöne neue Frau. Ja. Würden Sie, also Sie haben ja auch sozusagen gearbeitet, produktiv gearbeitet als Frau, eine geradezu enorme gesellschaftliche, soziale, kulturelle Position sich erobert, wenn ich so sagen darf. Haben Sie sich als Feministin verstanden?
In meinem langen Leben ist das erwähne ich häufig, weil es ist wirklich, ich war kurzfristig eine femme fatale. Der blödeste Begriff, den man sich vorstellen kann, denn was ist eine fatale Frau? Also gut, ich habe durch Rollen, die ich dann im Fernsehen spielte, habe ich scheinbar irgendeine Erotik ausgestrahlt und dann wurde ich auch, weil der Kortner wollte, dass ich als Desdemona blonder, wurde ich blond, dann wurde ich immer blonder und irgendwann war ich dann also so irgend so eine Art femme fatale. Das ich persönlich nie war. Und als ich dann begonnen habe, die 68er waren noch nicht meine politische Zeit, da hatte ich zu viel zu tun mit Ehe und Kind und Beruf. Aber dann, als ich eigentlich durch den Musiker Antonio Dalmeida, mit dem ich dann zu arbeiten begonnen habe, als ich so Portugal kennengelernt habe, knapp nach dieser Nelkenrevolution, die man schon ganz vergessen hat, da plötzlich hat das politische Bewusstsein bei mir zu wachsen und zu gedeihen begonnen. Mhm. Und natürlich war ich dann alles andere als eine femme fatale. Und dann wurde ich ganz plötzlich eine Emanze. Also die zwei, ich konnte beides sein. Und als Emanze wurde ich verschrien, weil ich dann einfach für das Frausein mich eingesetzt habe, vor allem bei meinem eigenen Leben. Es war sehr schwer und ich glaube, es ist immer noch sehr schwer, eine wirklich selbstständige Frau zu sein, die nach ihren eigenen Vorstellungen weiblich leben kann. Also nicht, indem sie der bessere Mann werden muss oder indem sie das Weibchen sein muss oder so, sondern einfach als Mensch akzeptiert und als Frau akzeptiert, so ein Leben zu führen, wie man es für sich selbst sich vorstellt. Also das ist nicht leicht zu erringen. Und so gesehen war ich natürlich auch Feministin. Ja, nur Istin ist für mich immer so ein Anhängsel, das ich für mich selber lieber beiseite lasse. Ich habe einfach um das Frausein, um ein menschenwürdiges Frausein, habe ich sehr gekämpft.
Ja. Weil es gefallen ist, Antonio Dalmeida, ja. Später auch Wiener Musiker, sehr prominente Wiener Musiker. Ich für meinen Teil habe noch in Erinnerung ein Fado-Album. Kann das sein? Das kann sein, gell?
Ja. Das hieß Gemeinsam. Also ich habe dann durch den Antonio wirklich ein Portugal kennengelernt, das sogar jetzt nicht mehr so ist, wie ich es. Das war noch ein sehr untouristisches Portugal. Und habe dort Fado kennengelernt, sowohl natürlich in den touristischen Lokalen auch schon ein bisschen, aber auch wie sie es auf der Straße singen und wie das einfach in das Land gehört. Da haben wir gemeinsam eine Dokumentation gedreht. Der Antonio als Regisseur und ich quasi als die da durchführt und fragt und sich erkundigt, also so eine Doku. Und innerhalb der Doku, da kam dann auch der Heller nach Lissabon, haben wir eine Schallplatte aufgenommen. Ja. Und das war eine mit Fado-Melodien, die ich deutsch getextet habe. Es gab dann natürlich immer so ein bisschen das Gerücht, ich würde Fados singen. Das tue ich wahrlich nicht. Jetzt haben ja die Menschen Portugal auch schon alle sehr gut kennengelernt. Und das ist eine Form des Singens,
ja,
die mir nicht liegt, die nicht meine ist. Aber, aber zum Beispiel gerade dieses Canoa, gemeinsam und so. Also ich habe dann auch in Portugal mit dem Antonio die Fados auch oft auf Deutsch gesungen. Und das war dann sehr schön, wenn die Portugiesen auf Portugiesisch mitgesungen haben. Aber davon ausgehend habe ich mich immer weiter mit meinen Liedern nicht mehr nur auf den Fado beschränkt. Und ich habe ja dann begonnen, mit dem Klaus Trabitsch zu arbeiten, mit dem Roland Guckenbichler. Das sind so jetzt meine musikalischen Gefährten. Und lange Zeit war ich in einem Trio mit Antonio D'Almeida und Peter Marinov, der leider schon sehr lange nicht mehr auf Erden weilt und den ich sehr vermisst habe, als er gegangen ist. War ein wunderbarer Gitarrist und ein wunderbarer Mensch. Und wir sind zu dritt, wir haben hunderte Konzerte gemacht zu dritt. Und die zwei, die haben immer gesagt, sie wollen mich nicht begleiten, sondern sie wollen mit mir musizieren. Und ich bin eine Musikantin, weil ich kann keine Noten lesen und spiele kein Instrument. Und die haben mir gezeigt, dass ich das auch kann.
Ja, ja, ja.
Antonio sagt immer, du hast deine absolute Gehör.
Wunderbar. Ja. Dieses Portugal, das haben wir auch sozusagen, wir hast diese Generation, die da nach den 68ern kam, die 74er oder wie man das bezeichnet. Das war natürlich eine sofortige und unmittelbar notwendige Geschichte, nach Lissabon zu fahren, weil ja da gab es eine linke Revolution.
Das war so schön damals.
Die linke Revolution kam aus dem Militär. Ja, ja, und da gibt's dann
ohne Mord mit Nelken.
Ohne Mord mit Nelken in den Maschinengewehren haben sie die roten Nelken stecken können.
Und das war auch dort, ich war ja dann im Alentejo damals, auch mit dem Antonio bei so Versammlungen, und der Grande von der kommunistischen Partei war ein portugiesischer Herr. Der portugiesische Kommunismus war auch so irgendwie ganz anders. Der hat auch den Portugiesen sehr gut getan. Und das war so, also wirklich, das war damals für mich eine sehr bereichernde und schöne Zeit. Und dort kam ich wirklich auch ins Gespräch mit Menschen, die wirklich politisch so versiert waren und so klug auch weltweit verstanden haben, politisch zu denken. Und das war so der Beginn eigentlich meiner eigenen Politisierung, wobei ich nie irgendeiner Parteipolitik auch bin, auch nie eine Sozialistin geworden. Also, aber mein Herz schlägt links. Also.
Wir sind in Kreiskis Wohnzimmer.
Ja, den habe ich natürlich sehr, sehr geschätzt, diesen Mann. Sehr geschätzt. Und ich habe wirklich so geweint, als er geweint hat bei seinem Rücktritt. Das war für mich das Schönste, was ein politischer Mensch tun konnte, offen und ehrlich. Mhm. Diese Tränen vergesse ich nie.
Hat das die Generation Blocher, Heller etc. Geformt? Ein frischer Wind durch Reformpolitik oder eine durch den frischen Wind angespornte und initiierte Reformpolitik, etwas Neues, etwas Offenes, etwas Großes zu gestalten?
Ja, ich kann so schwer darauf eingehen, auf etwas Neues, weil bei mir war das eine wirklich so systematische Entwicklung dorthin. Und eben mit meinen Anfängen mit diesen tollen Frauen im Gymnasium war mein eigenes menschliches Verständnis dessen, was die Welt sein sollte oder was der Mensch für mich sein sollte. Das hat sich dann mehr und mehr irgendwie bestätigt und hat sich auch in der Kultur, es hat sich einfach mehr und mehr so ausgeprägt, dass ich den Eindruck haben konnte, ja, nicht nur dieses Land, aber vor allem dieses Land Österreich, auf das kann ich stolz sein. Das hat sich wirklich zum Guten gewendet. Ich war so gerne stolz auf Österreich. Mhm. Und es gab auch eine Zeit lang, als ich viel in der BRD gearbeitet habe, wo ich Österreich noch sehr verteidigen musste, wo ich auch das Burgtheater verteidigen musste und so weiter. Und mir fehlt zurzeit sehr, dass ich leider nicht stolz sein kann. Und mir macht zurzeit wirklich nicht nur Sorge, sondern es drückt mich nieder, dass wieder etwas entsteht, das die Menschen aufs Schlimmste verführt. Die Verführung des Menschen ist immer wieder möglich. Ich meine, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass mich jemand hätte verführen können, zu sagen, Heil Hitler. Das haben die Leute getan. Kluge Menschen haben sich, ich käme auf sie zu und würde sagen, Heil Hitler. Also absurd. Und genau in diese Absurdität können Menschen immer wieder geraten. Jetzt hat das ganz viel mit der Impferei zu tun. Wir wollen das jetzt da gar nicht ausbreiten. Aber ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass hinter alledem, also erstens mal haben 70 Jahre lang die Menschen hierzulande eben nicht Krieg erfahren. Und du kannst Krieg geboten bekommen im Fernsehen, so arg wie es nur geht. Es ist ein Unterschied, ob du das siehst, dann ist es immer noch ein Krimi. Und du hast es nicht erlebt. Also es ist den Menschen sehr gut gegangen und ich habe einen Begriff irgendwo mal gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo, den ich sehr bejahe. Das ist der radikale Individualismus. Es hat sich so ein, die Leute haben verlernt, sozial zu denken, sondern alles, was jetzt passiert, hat immer zu tun, ich will das nicht, ich, warum darf ich nicht, ich darf das nicht, ich. Es ist verlustig gegangen, das soziale Empfinden einer Gemeinsamkeit. Und jetzt leiden alle unserer Einsamkeit, aber in gemeinsam steckt das Wort einsam. Und die Menschen können nicht gut einsam sein und sie können nicht gut gemeinsam sein. Und haben letztlich auch ohne andere elementare drohende Gefahr, hat der Mensch Angst. Mhm. Ich meine, was ich sehr oft sage, ich wiederhole es hier, ist ja, dass unser Menschendasein eine Zumutung ist und dass in diesem Wort Zumutung der Begriff Mut steckt. Ja, ja. Und es ist eine Zumutung, dass man auf die Welt kommt. Und das Einzige, was man ganz sicher weiß, ist die Tatsache, dass man sterben wird. Das ist Menschsein. Und deswegen ist und bleibt der Mensch leider so verführbar. Und deswegen gibt es Verschwörungstheorien. Für mich sind, wenn es nicht mit einem reinen Herzen geschieht, sind auch Religionen Verschwörungstheorien. Und jetzt so im Alter bin ich eigentlich oft sehr traurig, dass ich diesen Aufbruch, den ich in meiner Jugend miterleben konnte, dass ich da jetzt wieder spüre, dass da etwas droht, sich aufzulösen. Ich kann ja zu mir sagen, die paar Jahren, die du oder wie lange du überhaupt noch lebst, liebe Erika, wird schon noch alles. Aber ich bin zu sehr interessiert. Sie sind Historiker. Ich bin auch Historiker.
Ja. Ich denke, es ist etwas Zentrales passiert. Wesentliche Dinge ereignen sich ja immer für uns Zeitgenossen so, dass wir sie als gar nicht zunächst einmal als gar nicht so wesentlich wahrnehmen. Es ist etwas passiert, was man vielleicht als die Auflösung der Orientierungs- und Sinnstiftungssysteme nennen könnte, sei es die sozialdemokratische Zukunftsgewissheit, sei es in vielerlei Hinsicht natürlich auch christliche Werthaltungen. Natürlich. Ja. Sozusagen, dass aus dem christlich-sozialen Gedankengut ein rabiater Individualismus à la Kurz geboren wird, das ist eigentlich etwas, was radikal neu ist und was nicht zum Besseren hindeutet.
Genau, und das führt auch zu diesen esoterischen Geschichten, die zum Teil ein unglaublicher Unsinn sind, das muss man ja sagen. Also die Menschen fangen dann an die seltsamsten Dinge zu glauben und deswegen, weil es sich dann mit dem Glauben verbindet, kann man so wenig dagegen sagen. Also diese jetzt herrschenden sogenannten Verschwörungstheorien, du kannst jemanden, der davon überzeugt ist, es gelingt dir nicht, das aufzulösen, weil dahinter steckt ein tiefer Glaube. Also, aber
und trotzdem. Ein tiefer Glaube an die radikale Selbstermächtigung des Individuums.
Radikaler Individualismus, ja.
Und das ist ein gewisses Problem, weil das Problem, das derzeit in der Gesellschaft offensichtlich wird, ist, dass zumindest ein Drittel sich weigert, sich solidarisch zu verhalten. Ja? Und das ist ein Alarmzeichen für jede
Gesellschaft. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt wirklich dabei bleibt, aber was mich im Moment so wirklich erregt, ist das Vorhaben, dass die Leute bezahlt werden, wenn sie sich impfen lassen. Das finde ich so schrecklich, nämlich dass die Leute sich dann impfen lassen, wenn sie was davon haben, finanziell. Also das ist wirklich das Letzte irgendwie für mich, das Letzte an Angebot, das Menschen annehmen können, wirklich.
Wir haben die uns zugestandene Redezeit erreicht. Ich würde es ganz traurig finden, wenn wir mit tiefem Pessimismus
enden. Ich lebe ja mit dem Begriff trotzdem. Trotzdem ist ein gutes Wort, das wirklich nicht das wunderbar zu erreichende Ziel imaginiert, aber die nächsten Schritte doch mit Energie und auch mit einer gewissen Form von Hoffnung einem zuteilt.
Das war ein Gespräch mit der Schauspielerin Erika Plucher, das der Historiker Wolfgang Madertaner im Bruno Kreisky Forum geführt hat, bei dem ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit bedanke. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Zeitgeschichte aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln finden Sie im Falter, jede Woche. Ein Abonnement des Falter können Sie ganz einfach bestellen über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.